NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. September 1946. Die Wiedereröffnung des Thalia-Theaters in Hamburg.
Und als ich ein winzig Bübchen war, hey ho, ho, bei Regen und Wind.
Der Hofnarr in William Shakespeares Komödie Was ihr wollt besingt melancholisch seine Geschichte. 1946 verkörperte der Schauspieler Willy Mertens diesen Narr, als das Hamburger Thalia-Theater seinen Spielbetrieb am Alstertor wieder aufnahm. Nachdem eine Bombe das Haus schwer getroffen hatte, war es anderthalb Jahre geschlossen gewesen. Peter Mertens, der Sohn des Künstlers, erinnert sich an die Wiedereröffnung heute vor 70 Jahren.
Also man hatte vom Bühnenhaus die Bühne in den Zuschauerraum verlegt. Der Zuschauerraum war ja einigermaßen heil. Das Theater war dadurch kleiner und technisch nicht so gut und blieb ja auch dann ganz lange so. Das war natürlich trotzdem ein tolles Ereignis, dass man jetzt nach dem Krieg auch unter seinem Vater später mit das gesehen hat.
Peter Mertens war damals noch Schüler. Heute steht er selbst auf der Bühne jenes Theaters, an dem sein Vater einst als Darsteller, Regisseur und nach dem Zweiten Weltkrieg auch 18 Jahre als Intendant gewirkt hat.
Ich war das erste Mal im Thalia-Theater vor 79 Jahren, habe meinen Vater im tapferen Schneiderlein gesehen, da war ich 6.
Willy Mertens war 1927 nach Hamburg gekommen, engagiert von Hermann Röbbeling, der das Haus seit 1914 leitete. Der erfahrene Mann mit dem Auge für junge Talente hatte den Schauspieler am Landestheater Braunschweig entdeckt, wie Mertens einmal einem Reporter erzählte.
Er hatte mich gesehen in einer Rolle, hat er mich engagiert. Und meine Antrittsrolle war der Sam Hackett in dem Kriminalstück Der Hexer. Ich war damals als jugendlicher Komiker und jugendlicher Bon Vivant engagiert. Und ich fand es großartig in Hamburg. Der Besuch des Theaters war damals sehr, sehr gut. Also Direktor Röbbeling hatte ein Prinzip. Wenn ein Stück nicht gefiel, wurde es rücksichtslos, was es auch an Ausstattung und so weiter gekostet hatte, abgesetzt.
Der jugendliche Komiker und Bon Vivant Willy Mertens, geboren 1893, spielte sich schnell in die Herzen des Hamburger Publikums. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass Aufführungen gelegentlich floppten und Röbbeling die Notbremse zog. Er hat seinen Theaterdirektor trotzdem geschätzt.
Weil er ist ein feiner Kerl, wenn er auch Sächsisch sprach, ein großartiger, zuverlässiger Direktor. Fällt mir in meine Geschichte ein. Wir probierten ein Stück, das daher ein sehr großer Erfolg wurde, in Hamburg, die Weiße Fracht. In diesem Stück spielte Herr Breffin einen Missionar. Direktor Röbbeling kam, sah sich die Kostüme an und sagte zu Herrn Breffin: Sagen Sie, Herr Breffin, könnten Sie sich nicht einen Gürtel ummachen und vielleicht so einen Revolver oder einen Dolch so in den Gürtel stecken? Sagt er: Aber lieber Herr Direktor, ein Missionar braucht doch keine Waffen. So, sagt Röbbeling, und wenn der Tiger kommt?
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war Schluss mit derlei Scherzen. Röbbeling ging ans Burgtheater Wien. Und am Thalia-Theater Hamburg suchten wechselnde Intendanten nach künstlerischen Freiräumen im System. Für Willy Mertens begann eine schwere Zeit. Seine Frau, die Schauspielerin Charlotte Kramm, die ebenfalls zum Ensemble gehörte, war Jüdin und bekam Spielverbot.
Mein Vater aber hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten nicht scheiden lassen. Und ich durfte, was mich nicht so wahnsinnig getroffen hat, nicht auf die Oberschule. Ansonsten haben meine Eltern das aber relativ ferngehalten.
Wie seine jüdischen Großeltern in Berlin starben, hat Peter Mertens erst nach dem Krieg erfahren. Um ihrer Deportation zu entgehen, haben sich beide in einem Sammellager vergiftet. Seine Mutter sei nur durch einen Trick den Nazis entkommen, erzählt er. Sie habe sich als die nicht-eheliche Tochter eines preußischen Offiziers ausgegeben, der ihr, als er starb, nur ein Foto hinterlassen habe. Eine windige Geschichte, aber man glaubte sie eher. Im April 1945 traf es auch das Thalia-Theater, nachdem das Gebäude den Krieg bis dahin einigermaßen unbeschadet überstanden hatte. Eine Minenbombe zerstörte das Bühnenhaus komplett und beschädigte das Dach des Zuschauerraums.
Und das Ensemble irrte ratlos in Hamburg umher
Und es musste nun einer gefunden werden, der das Ganze so ein bisschen organisierte mal wieder. Und da bot sich Willy Mertens an, weil er politisch einwandfrei war. Er hatte ja eine jüdische Frau, Charlotte Kramm. Und so sagte man, mach du das doch mal.
So wie es der Schauspieler Manfred Steffen erlebt hat, war es tatsächlich. Den Hauptmann von Köpenick setzte Mertens bereits 1948 auf den Spielplan. Nachdem das Theater vorübergehend Unterschlupf in einer Schulaula und im Gemeindehaus einer Kirche gefunden hatte. Das Haus musste ja erst repariert werden. Statt über 1350 Plätze verfügte es nur noch über die Hälfte, erzählt Christina Radker. Die langjährige Mitarbeiterin der Dramaturgie hat sich mit der Geschichte des Hauses befasst.
Wichtig war ja, dass man gespielt hat. Also, dass man den Leuten gezeigt hat, dass es weitergeht und dass es wichtig ist, ja, auch als Ort, wo man irgendwie vielleicht auf andere Gedanken kam. Ich meine, das Programm war ja auch eher so auf Komödien ausgerichtet.
Mit Komödien hatte das Thalia-Theater einst begonnen. Es war das Lustspielhaus Hamburgs, gegründet 1843 von Chéri Maurice, dem Sohn eines französischen Schnaps- und Likörfabrikanten, der eigentlich Charles Schwarzenberger hieß. Aber der theaterbegeisterte Charmeur wusste, dass Namen nicht Schall und Rauch sind. Chéri Maurice klang poetisch und sehr französisch, was immer schon einem Versprechen gleichkam. Und er kannte Jacques Offenbach, angeblich sogar persönlich. Die Konzession für ein Theater hatte sich Chéri Maurice über das Verhältnis mit einer Witwe erschlafen. Und nach dem großen Brand in Hamburg 1842 war er so klug, dem Senat der Kaufmannsstadt einen Neubau in Alsternähe abzutrotzen. Thalia-Theater nannte er seine Bühne, nach der Muse der Unterhaltung. Amüsieren sollte sich das Publikum, so wollte es der gute Chéri Maurice. Er ließ volkstümlich Deftiges spielen, gelegentlich aber auch Stücke wie Minna von Barnhelm. Das Etikett Unterhaltung hing dem Haus seit seiner Gründung an, zur Freude der einen, zum Leidwesen der anderen. Dem Vorwurf, er fröne dem Leichten und Seichten und spiele vor allem Boulevard, sah sich auch Willy Mertens ausgesetzt, nachdem die Aufbruchsstimmung der ersten Nachkriegsjahre verflogen war.
Das Wort Boulevard höre ich ja gar nicht so gern, weil es meistens falsch gedeutet wird. Nicht? Also eine gute Gebrauchsware braucht man. Nicht? Und Thalia ist die Göttin der leichten Muse. Und das Thalia da hat immer einen gemischten Spielplan gehabt. Wir haben Tennessee Williams, wir haben Hauptmann, wir haben Arthur Miller und was haben wir nicht alles gespielt. Und dazwischen auch Lustspiele.
Intendant Willy Mertens pflegte sein Stammpublikum und baute das Abonnementsystem aus. 1957 zählte es 17.000 Mitglieder und musste eingefroren werden, weil die Kapazitäten erschöpft waren.
Wenn wir in die Ferien fuhren, begrüßten manche Leute meinen Vater und haben gesagt, Herr Mertens, Reihe 4, Dienstag so und so, und dachten natürlich, die Schauspieler kennen sie auch. Und mein Vater hat zu seinem Chauffeur oft gesagt, wenn er wieder nach Hamburg fuhr, aber mir so als Gag, August, jetzt fahr bitte vorsichtig. Jeder könnte ein Abonnent sein. Also.
Auf dem Spielplan des Thalia-Theaters standen neben Komödien und Konversationsstücken moderne Dramen, um die der Intendant des Deutschen Schauspielhauses, Gustav Gründgens, einen Bogen machte. Er pflegte den hohen Ton und die hohe Klassik, und die feinen Hanseaten und Leser des anspruchsvollen Feuilletons hielten das für hohe Kunst. Was im Thalia lief, so nennen es eingefleischte Hamburger bis heute, war etwas ganz anderes.
Ich bin zu allen Frauen nett, ich bin halt so charmant. Ob blond sie sind, ob sie brünett, ich küsse ihre Hand.
Boy Gobert, wie ihn das Publikum liebte. Er übernahm das Thalia-Theater 1969. Nach 18 Jahren Intendanz von Willy Mertens und einem 5-jährigen Intermezzo von Kurt Reck zog mit ihm ein neuer Geist ins Haus ein.
Als ich hierher kam, wurde ich oft vor dem konventionellen Hamburger Abonnementspublikum gewarnt. Und ich war der Meinung, dass nicht nur die ganze Welt Veränderungen ausgesetzt ist, sondern dass auch diese Abonnenten sich verändern und die Veränderung wahrnehmen.
Und er sollte recht behalten. Gobert war kein 68er. Am Thalia-Theater wurde nicht revoltiert wie in anderen Häusern. Es gab keine Sit-ins und Mitbestimmungsdebatten. Aber er holte junge, begabte Regisseure, die inhaltlich und ästhetisch andere Wege einschlugen. Peter Zadek zum Beispiel, Hans Neuenfels, Luc Bondy, Andrea Breth und 1971 Jürgen Flimm.
Ich habe mir natürlich davon überhaupt nichts versprochen, weil ich das irgendwie ganz furchtbar fand, das Thalia-Theater, weil es war auch total reaktionär und das galt bei uns also gar nichts. Und dann damals hochfahrende linken Kreisen war das die letzte Bude überhaupt. Und dann hat er sich mit mir getroffen, da saß ich mit dem Gobert da und wir haben furchtbar viel Rotwein getrunken. Es war ein wahnwitzig lustiger Abend.
Jürgen Flimm feierte am Hamburger Thalia-Theater seinen Durchbruch als Regisseur. Gefördert ausgerechnet von dem als Amüsieronkel verschrienen Boy Gobert, der dieses Image nie ganz los wurde, nachdem er in über 30 launigen und doch sehr mittelmäßigen Filmkomödien mitgespielt hatte und auch auf der Bühne den gehobenen Boulevard favorisierte, um Kasse zu machen, wie er freimütig bekannte. Erst Jürgen Flimm führte das Thalia-Theater endgültig in die erste Liga. Seine Intendanz markierte 1985 einen Wendepunkt. Mit Peer Gynt von Henrik Ibsen ging es los. Der joviale Flimm konnte mit allen, mit Künstlern, Politikern, Sponsoren und mit dem Publikum. Auch in den Werkstätten erinnert man sich bis heute immer noch gern an die 15 Jahre seiner Intendanz. Die Theaterschlosser bauen gerade einen Plafond, eine Decke, in die später Lichtröhren eingesetzt werden, für das Bühnenbild einer Inszenierung, die im November Premiere feiern wird. Werkstattleiter Wolfgang Büttner arbeitet hier seit 30 Jahren.
Das ist heute alles hochkonstruktiv, wird sogar vom TÜV zum Teil abgenommen. Durch diese technische Aufrüstung, der Zuschauer möchte ja irgendwas sehen, was sich bewegt, große Wände und die fallen um und dann stehen sie wieder auf und Plafonds und lauter solche Sachen. Das ist jetzt unser Gebiet geworden, weil wir eben auch alle Materialien verarbeiten, also Stahl, Aluminium, selbst Edelstahl oder Kupfer oder Messing, alles, was der Bühnenbildner sich gerade mal so vorstellt, wird von uns dann verarbeitet.
Es hat sich vieles verändert seit der Wiedereröffnung des Thalia-Theaters 1946. Das Haus wurde restauriert, mit moderner Technik ausgestattet, Computer hielten Einzug und Menschen kamen und gingen. Künstler und künstlerische Mitarbeiter, ebenso wie Handwerker und Techniker. Allesamt Spitzenleute wie Wolfgang Büttner oder der Theatermaler Martin Vogt.
Als ich in den 80ern angefangen habe, da wurde rein malerisch sehr viel gemacht. Es war auch ein hoher Realismus, das heißt, wir haben viel Holzimitation gemacht, wir haben Tapeten hergestellt, wir haben Möbel, feinste Bodenbelege, Glasmosaike und was weiß ich alles, Bleiverglasungen, das alles hergestellt, gemalt.
There is a light in the forest. There's a face in the tree.
An das Stück The Black Rider, die legendäre Inszenierung von Robert Wilson mit der Musik von Tom Waits, erinnern sich alle im Haus, die 1990 daran beteiligt waren.
You won't go home with a bunting if you blow a hundred rounds.
Ein Welterfolg des Hamburger Thalia-Theaters mit Gastspielen unter anderem in New York, Paris und Hongkong. Auch nach Jürgen Flimm blieb das Haus auf Erfolgskurs. Unter Ulrich Kuhn ebenso wie unter Joachim Lux heute. An die Lustspielbude des Cheri Maurice im 19. Jahrhundert erinnert nichts mehr. Und an das Theater, dem Willy Mertens 1946 vorstand, auch nichts. Oder doch? Die erfolgreichste Produktion aller Zeiten ist bis heute der Thalia Vista Social Club. Seit 15 Jahren auf dem Programm, immer ausverkauft und längst Kult. Kein hochkomplexes, anspruchsvolles Stück, sondern ein heiterer Liederabend über das Alter. Unterhaltung eben. Aber das können die Hamburger inzwischen auch verkraften.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Wiedereröffnung des Thalia-Theaters in Hamburg am 29. September 1946. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.